Ja, liebe Geschwister, ich möchte mit euch heute Abend zwei wunderschöne Verse aus dem Buch der Sprüche mit euch betrachten. Zwei Verse, die so schön sind, weil sie auf der einen Seite ein sehr klares und unmissverständliches Gebot enthalten, aber dann auf der anderen Seite auch eine wunderbare, herrliche Verheißung. Gott verspricht uns in diesen beiden Versen, also in dem zweiten der beiden Verse, einen Segen, wenn wir das Gebot erfüllen, das er uns gibt. Hört selbst in Sprüche Kapitel 3, die Verse 9 und 10. Sprüche Kapitel 3, Vers 9 und Vers 10. Ehre den Herrn mit deinem Besitz, mit den Erstlingen all deines Ertrages. Dann füllen deine Speicher sich mit Vorrat, und von Most fließen über deine Keltern. Ich habe diese Predigt überschrieben und diese beiden Verse überschrieben mit von Gott gesegnetes Geben, von Gott gesegnetes Geben. Und es sind zwei Dinge, diese beiden Verse, die wir uns ansehen wollen. Zum einen von Gott gesegnetes Geben, gib Gott, was Gott gehört. Gib Gott, was Gott gehört. Wir wollen zunächst einen Blick werfen auf diesen Vers 9, dieses klare Gebot, das wir in diesem Vers finden. Ehre den Herrn mit deinem Besitz, mit den Erstlingen all deines Ertrags. Ehre den Herrn mit deinem Besitz, mit den Erstlingen all deines Ertrags. Eigentlich sehr klar zu verstehen. Es geht darum, dass wir Gott mit unserem materiellen Besitz ehren sollen, mit dem, was wir haben, was wir besitzen. An irdischen Gütern. Oft ist das Geld vielleicht oder andere Dinge, die wir greifen können in dieser Welt. Mit unserem Besitz sollen wir Gott ehren. Und dann heißt es mit den Erstlingen unseres Ertrags, im Besonderen mit den Erstlingen. Werden wir dann auch genauer ansehen, was das bedeutet. Und wenn ihr die Bibel lest, von Anfang bis Ende, dann merkt ihr sehr früh, dass es wenigstens drei Dinge gibt, die von Anfang an Teil biblischer Gottesverehrung sind, Teil des Gottesdienstes, von ganz von Anfang an. Noch bevor irgendeine spezielle Offenbarung erging an Mose oder an andere Propheten im Alten Testament, finden wir schon, dass Menschen Gottesdienst feiern, und drei Dinge können wir dort sehr deutlich sehen, schon in den ersten Kapiteln der Heiligen Schrift, dass der Sabbat geheiligt wird, das Opfer dargebracht werden und dass Menschen den Zehnten entrichten, also einen Teil, den zehnten Teil ihres Hab und Guts dem Herrn geben. Und das ist eine Anordnung, die die Heiligen seit jeher befolgen, ohne dass uns da von Anfang an ein spezielles Gebot Gottes dafür überliefert ist. Wir können annehmen, dass Gott es schon auch den ersten Menschen offenbart hat und ihnen deutlich gemacht hat, das ist es, wie ich verehrt werden möchte, aber wir finden darüber nichts geschrieben in der Heiligen Schrift. Ehre den Herrn mit deinem Besitz, mit den Erstlingen all deines Ertrages. Und da wollen wir zunächst einen Blick werfen auf diesen zweiten Teil des ersten Verses, wo es heißt, mit den Erstlingen deines Ertrages. Dort geht es um die Qualität des Opfers, das Gott gerne sieht. Hier ist von den Erstlingen die Rede. Das ist für die meisten von uns wahrscheinlich etwas, wo wir erstmal wieder ein bisschen nachdenken müssen, weil wir keine Landwirte sind, diese Dinge in unserem Leben ja so erstmal gar nicht so präsent haben. Aber das ist zunächst das, was als erstes geerntet wird in der Ernte. Ja, wenn gesät wird und geerntet wird, das Erste, was an Frucht eingefahren wird, ist der Erstling. Oder eben auch die ersten Tiere, die ein Muttertier zur Welt bringt, das ist ein Erstling. Das bedeutet dieser Begriff. Und das ist etwas besonders Kostbares. Und ich möchte das an einem Beispiel uns etwas demonstrieren. Und ihr könnt dann mit mir auch aufschlagen in 1. Mose Kapitel 4, wo wir zum ersten Mal sehen, wie Gott, ein solcher Gott wohlgefälliger Gottesdienst im Grunde gefeiert wird, wie Abel ein Opfer darbringt. Dieses Opfer der Erstlinge an diesem Beispiel Abels, dieser erste Gottesdienst, von dem wir überhaupt eigentlich in der Bibel erfahren. Wenn wir lesen, wir finden vieles, aber hier ist eigentlich in Kapitel 4 im ersten Buch Mose zum ersten Mal im Grunde von einem Gottesdienst die Rede. Abel opfert von den Erstlingen der Herde. Dort heißt es in 1. Mose Kapitel 4, wir lesen die Verse 3 bis 5. Und es geschah nach einiger Zeit, da brachte Kain von den Früchten des Ackerbodens dem Herrn eine Opfergabe. Und Abel, auch er, brachte von den Erstlingen seiner Herde und von ihrem Fett. Und der Herr blickte auf Abel und auf seine Opfergabe, aber auf Kain und auf seine Opfergabe blickte er nicht. Da wurde Kain sehr zornig und sein Gesicht senkte sich. Wir lesen dann den Hebräerbrief im 11. Kapitel, im 4. Vers noch einmal von diesem Gottesdienst Abels. Dort heißt es, durch Glauben brachte Abel Gott ein besseres Opfer dar als Kain, durch welchen Glauben er das Zeugnis erhielt, gerecht zu sein, indem Gott Zeugnis gab zu seinen Gaben. Und durch diesen Glauben redet er noch, obgleich er gestorben ist. Dieses Opfer Abels wollen wir hier im Blick auf diese Erstlingsgabe einmal ein bisschen genauer ansehen. Wir sehen in 1. Mose 4, Vers 3, wann dieses Opfer geschah. Wann hat Abel im Grunde dieses Opfer dargebracht? Wie alt war er? Ja, es heißt dort, es geschah nach einiger Zeit in 1. Mose 4, Vers 3. Wir wissen es nicht ganz genau, wie alt Kain und Abel waren, aber wir können davon ausgehen, naja, die beiden waren dann schon erwachsene Männer. Sie haben selbst ihre Familie vorgestanden oder zumindest haben sie selbst ihren Beruf ausgeübt als Landwirt, als Ackerbauer, der Kain, und als Viehhirte, der Abel. Und sie waren erwachsen. Und sie waren zuvor im Haus ihrer Eltern, unter der Leitung der Eltern, Adam und Eva. Und nun sind sie ihr eigener Mann. Und sie opfern dem Herrn von den Gaben, die sie von ihm empfangen haben in diesem Jahr, von den Erstlingen, der Schafe, opfert Abel. Und auch Kain bringt ein Opfer dar. Und was opfert Abel? Wenn wir genau hinsehen, dort heißt es eben, Abel brachte von den Erstlingen seiner Herde und von ihrem Fett. Von den Erstlingen der Herde und von ihrem Fett. Abels Opfer ist ein Schlachtopfer. Da wird ein Tier getötet. Und das ist ein besonderes Opfer. Es ist nicht irgendein Tier, das er dort tötet, sondern es ist vom Besten. Es ist vom Feinsten. Es ist von den Erstlingen der Herde. Von den ersten Tieren, die dort geboren wurden. Das wird später im Gesetz dann auch klar verordnet. In 2. Mose 13, Vers 12 heißt es, du sollst dem Herrn alles darbringen, was zuerst den Mutterschoß durchbricht. Auch jeder erste Wurf des Viehs, der dir zuteil wird, gehört, soweit er männlich ist, dem Herrn. Aber auch hier Abel tut das schon. Er opfert von diesem Erstling. Und von diesen Erstlingen opfert er wieder das Allerkostbarste, was man so kannte in der frühen Menschheit, nämlich das Fett. Und auch das ist etwas, was später im Gesetz ganz konkret gefordert wird. In 3. Mose 3, Vers 16 heißt es, alles Fett gehört dem Herrn. Abel opfert das Allerbeste, das Kostbarste, das Schönste, was er hatte. Es hatte die größte Qualität an dem, was er finden konnte in seiner Herde. Nicht irgendein altes, hinkendes Mutterschaf, das nicht mehr richtig konnte, sondern ein junges, ein neugeborenes, ein erstgeborenes Schaf bringt er dort dar. Und das ist nach menschlichem Ermessen das Allerbeste, was er hatte, was er Gott darbringen konnte. Eine Erstlingsgabe und von dieser Erstlingsgabe das Fett. Und es war auch in den Augen Gottes angemessen, das Beste vom Besten. Da können wir auch schon aus diesem ersten Opfer etwas lernen, ja. Er bringt diese Erstlingsgabe, das Allerbeste und das Kostbarste, was er Gott darbringen konnte. Das sollten auch wir tun, dass wir das Allerbeste, was in unserer Macht steht, Gott zur Ehre auch opfern. Gott hat das bei Abel bestätigt in diesem Opfer. Und auch da wollen wir sehen, wem hat er denn auch geopfert? Das lesen wir in Hebräer 11, Vers 4. Er opfert Gott, heißt es dort. Gott, dem Schöpfer, dem allein die Ehre und die Anbetung gebührt. Und wie tut er das? Auch das im Hebräerbrief beschrieben, durch Glauben. Abel opferte mit Glauben. Er hält sich an Gottes Ordnung. wie Gott sich einen ihm wohlgefälligen Gottesdienst vorstellt. Abel hat seinen Gottesdienst nicht selbst irgendwie ausgedacht. Wenn er so wäre, dann könnte es dann im Hebräerbrief nicht heißen, dass er im Glauben handelte und diesen Gott, dieses Opfer im Glauben darbrachte, sondern er handelt nach Gottes Gebot und Gottes Verheißung. Wie gesagt, wir haben jetzt kein schriftliches Zeugnis darüber, was Gott geboten hat, finden das aber später in Gottes Wort ganz klar beschrieben, dass er im Grunde das auch schon so erfüllt. Er gibt das Erstlingsopfer, er opfert das Fett, das Allerbeste, was Gott gefällt. Und er opfert im Glauben, im rettenden Glauben an Gott, heißt es dann im Hebräerbrief, dass er uns darin eben auch ein Vorbild ist. Sein Gottesdienst ist nicht oberflächlich, nicht heuchlerisch, nicht selbsterdacht. Er hält sich nicht nur irgendwie an seine äußere Pflicht, sondern sein Opfer kommt aus einem Herzen, das durch den Heiligen Geist entflammt ist, noch bevor das Feuer auf dem Altar entflammt. Diese Kennzeichen sollten auch unseren Gottesdienst kennzeichnen. Treu in allem, was Gott in seinem Wort geboten hat, nicht mehr, nicht weniger. Erfüllt von glaubensvoller Hingabe, durch den Geist Gottes in unseren Herzen gewirkt. Ein anderer Gottesdienst kann und wird Gott auch nicht segnen. Ich hatte gerade eben betont, dass Abel eben dieses Beste vom Besten, das Kostbarste, was er finden konnte, opferte. Dieses Erstlingstier und das Fett dieses Tieres. Von Kain heißt es dagegen ganz lapidar, da brachte Kain von den Früchten des Ackerbodens dem Herrn eine Opfergabe. Auch er hat ein Opfer dargebracht. Aber man gewinnt so auch in diesem einfachen Satz eigentlich so den Eindruck, als ob Kain irgendetwas von den Früchten, die er halt geerntet hat, dargebracht hat. Es wird nichts gesagt über die Qualität oder dass es besonders gute Früchte waren oder die ersten Früchte. Es wird offensichtlich im Vergleich zu dem Opfer Abels bewusst nichts dazu gesagt. Er hat irgendetwas geopfert. Irgendetwas, was er eben geerntet hat. Und so hat Gott auch dieses Opfer, das eben nicht aus Glauben geschah, auch nicht angenommen. Beachtet bitte auch, dass die Gerechtigkeit des Abel nicht daher kommt, dass er jetzt ein vorzüglicheres Opfer dargebracht hat, sondern aus seinem Glauben. Ich gehe nochmal auf Hebräer 11, Vers 4. Durch Glauben brachte Abel Gott ein besseres Opfer dar als Kain, durch welchen Glauben er das Zeugnis erhielt, gerecht zu sein. Mit anderen Worten, Abel war gerecht durch Glauben und das schon bevor er dieses Opfer darbringt und weil er diesen Glauben hat, bringt er dieses Opfer dar, das Gott gefällt. Und der Herr blickt auf Abel und auf seine Opfergabe. Kain achtet auch Gott, er respektiert Gott in einem gewissen Maß als seinen Schöpfer, als seinen Erhalter der Erde. Er bringt das auch zum Ausdruck, indem er etwas von dem opfert, was er geerntet hat. Aber er scheint dagegen kein Verständnis dafür zu haben, dass er ein Sünder ist und dass er Erlösung braucht. Und das ist der Unterschied auch ganz deutlich in dem Opfer Abels. Er sieht, dass er ein Sünder ist und dass er einen Erlöser braucht. Er sieht nicht nur auf den Schöpfer, der ihn erhält, der ihm eine gedeihliche Herde schenkt mit neuen Jungschafen, sondern er sieht, dass er einen Erlöser braucht. Und in diesem Bewusstsein der eigenen Sünde und Schuld und in diesem Wissen, dass er sich seit dem Sündenfall seiner Eltern in einem Zustand der Sünde befindet und dass er Erlösung braucht, bringt er dieses Opfer, bei dem Blut fließt, ein Tier stellvertretend für den Sünder das Leben lässt. Und so blickt er auch in diesem Opfer schon nach vorn, auf dieses einmalige Opfer in Jesus Christus, der sein Blut gelassen hat, um uns zu rechtfertigen. Er handelt im heiligen Gehorsam mit rettendem Glauben. Kain tut das offenkundig nicht. Er stimmt in seinem Verstand einigen Grundwahrheiten zu. Er leugnet nicht, dass Gott der Schöpfer und Erhalter ist. Er bringt ihm von diesen Opfer, von diesen Gaben, die er von Gott erhalten hat, durch die Ernte etwas dar. Aber nicht in einer Herzenshaltung des Glaubens und nicht in einem Gott wohlgefälligen Gottesdienst. Gott sieht das Opfer, aber er sieht es nicht an. Er kann es nicht annehmen. Es ist kein Opfer, das im Glauben dargebracht wird. Und hier macht Gott einen Unterschied. Gott macht einen Unterschied dort, wo er auf das Herz dessen sieht, der dieses Opfer darbringt. Er sieht auf den Abel, auf seinen Glauben, indem er dieses Opfer bringt. Und er sieht auf keinen, der keinen Glauben hat, auch wenn er ein Opfer bringt. Das mag unter Umständen sogar nach außen ganz ähnlich aussehen. Wir finden das später in den Propheten des Alten Testaments, wo Gott so klar sagt, ich kann das gar nicht mehr sehen, was ihr mir hier an Opfern bringt. Da mögen einige auch dazwischen gewesen sein, die haben äußerlich vielleicht ganz gut ausgesehen. Vielleicht waren das auch Erstlingstiere, vielleicht waren das auch gute Tiere. Aber ohne Glauben. Nur äußerlich, formal irgendetwas getan, wo Gott sagt, nein, solchen Gottesdienst ist kein Gottesdienst. Das kann ganz ähnlich aussehen. Der eine ist gerechtfertigt, der andere nicht, weil der eine im Glauben an Gott handelt und der andere nicht. Und so sehen wir schon bei Kain und Abel, dass das Wichtigste ist, worauf es ankommt, dass wir Gott mit der rechten Herzenshaltung, im Gottvertrauen, im Glauben unsere Opfer darbringen. Und das gilt auch ganz besonderen für materielle Opfer. Für Gaben, die wir eben auch dem Herrn geben. Kommen wir zurück auch zu unserem Text in Spruch der Sprüche. Ehre den Herrn mit deinem Besitz, mit den Erstlingen deines Ertrages. Wir haben ja auf die Qualität gesehen. Es geht um diese Erstlingsgabe, dass wir ähnlich wie Abel das tut, das Beste und Kostbarste geben sollen. Eben Erstlingsgaben. Aber dann eben auch mit deinem Besitz. Ich möchte einen zweiten Aspekt noch hier mit aufnehmen, die Frage nach dem Maßstab. Wie viel sollen wir denn opfern von unserem Besitz? Was heißt das? Und hier finden wir auch in der Bibel, dass der Zehnte uns als Maßstab gegeben wird, als Opfer, als Maßstab für das Opfer, wie wir von unserem Besitz dem Herrn geben sollen. Und auch davon finden wir schon sehr früh im Gotteswort Zeugnis, dass die Heiligen schon von Anfang an den Zehnten geopfert haben. Das erste Mal, wo wir in Gottes Wort davon hören, dass jemand den Zehnten gibt, ist etwas später, in 1. Mose Kapitel 14, in Vers 20. Dort empfängt der Priester Gottes, Melchisedek, ein Opfer von Abraham. Und dort heißt es, Abraham gab ihm, dem Melchisedek, den Zehnten von allem. Und etwas später, in Kapitel 28 im ersten Buch Mose lesen wir, wie Jakob auf seiner Flucht nach Haran ein Gelübde ablegt. 1. Mose 28, Vers 20 bis 22. Jakob legte ein Gelübde ab und sagte, wenn Gott mit mir ist und mich behütet auf diesem Weg, den ich gehe, und mir Brot zu essen und Kleidung anzuziehen gibt, und ich in Frieden zurückkehre zum Haus meines Vaters, dann soll der Herr mein Gott sein. Und dieser Stein, den ich als Gedenkstein aufgestellt habe, soll ein Haus Gottes werden. Und dann sagt er, und alles, was du mir geben wirst, werde ich treu verzehnten. Alles, was du mir geben wirst, werde ich treu verzehnten. Und ihr kennt diese Geschichte, wie Jakob da nach Haran geht und dort eigentlich auch sehr gesegnet ist von dem Herrn, auch wenn manches ein bisschen eigenartig ist mit diesen gesprenkelten Schafen und nicht und solche Dinge. Aber er kommt mit sehr viel Besitz zurück. Gott hat ihn reich gesegnet und er verspricht ihm hier, als er noch vor seinem Bruder Esau flieht, wenn ich wiederkehre und du mich versorgt hast, ich werde treu den Zehnten geben von dem, was du mir gibst. Das ist eine sehr kurze Notiz eigentlich, eher eine Randnotiz, man liest vielleicht auch so bei seiner Bibellese fast drüber hinweg, aber wir können hier sehr viel daraus lernen. Es war für Jakob eine Selbstverständlichkeit, Gott den Zehnten zu geben von dem, was er empfangen hat. Und er sagt hier, dass er treu den Zehnten geben will, als sei das eben schon immer so gewesen. Er sagt hier, was du mir geben wirst, alles, was du mir geben wirst, werde ich dir treu verzehnten. Selbstverständlich, treu. Habe ich immer schon so gemacht. Werde ich weiter so tun. Haben meine Väter so gemacht. Auch wenn wir davon nichts erfahren. Aber es hat doch sehr deutlich den Anschein, als ob es eine Selbstverständlichkeit war, schon zur Väterzeit, dass treu der Zehnte gegeben wurde von den Dingen, die sie empfangen hatten. Und wovon will er den Zehnten geben? Das heißt dort, alles, was du mir geben wirst, werde ich dir treu verzehnten. Es ist nicht Laban, der ihn segnet, sondern es ist Gott. Und alles, was du Gott mir geben wirst, alles, was ich haben werde, ja, das habe ich letztlich von dir. Und von dem will ich den Zehnten treu geben. Das ist eine gewaltige Wahrheit. Jakob gibt Gott diesen zehnten Teil von dem zurück, was Gott ihm anvertraut hat. Gott segnet Jakob und Jakob sagt, ich werde davon, was du mir gegeben hast, in deinem Segen den Zehnten dir treu wiedergeben. Diese Wahrheit bekennt auch später David bei der Einsetzung Salomos als König auf ganz ähnliche Weise in 1. Chronik 29, Vers 14 bis 16. Dort betet er, David betet das, wer bin ich und was ist mein Volk, dass wir imstande waren, auf solche Weise freigebig zu sein? Da hatten sie gesammelt für den Tempelbau und da haben sie so viel gesammelt, dass sie irgendwann sagen mussten, Schluss jetzt, wir haben keinen Platz mehr für all die guten Gaben. Aber dann sagt er, denn von dir kommt alles und aus deiner Hand haben wir dir gegeben. Von dir kommt alles, aus deiner Hand haben wir dir gegeben. Diese Opfergaben für den Tempelbau haben wir nicht von uns erwirtschafteten Dingen dir dargebracht, sondern wir haben sie von dir empfangen und jetzt geben wir davon wieder zurück. Denn wir sind Fremde vor dir und Beisassen, wie alle unsere Väter, wie ein Schatten sind unsere Tage auf Erden und es gibt keine Hoffnung. Herr unser Gott, diese ganze Menge, die wir bereitgestellt haben, um dir ein Haus zu bauen für deinen heiligen Namen, von deiner Hand ist sie und alles ist dein. Und so rufen David und Jakob ganz unmissverständlich in Erinnerung, dass alles, was wir haben, dass wir es letztendlich von Gott haben. Was auf deinem Sparbuch liegt, ist von Gott. Und das Haus, das du gebaut hast, die Gaben dafür hat Gott dir gegeben. Und das, was du, wenn du ein Ackermann bist, erntest, hast du von Gott empfangen. Und wenn du auf andere Weise Geld verdienst, letztendlich ist es Gottes Gabe, dass er dich so reich damit gesegnet hat. Und wenn wir den Zehnten geben, dann geben wir nur Gott von dem etwas zurück, was er uns anvertraut hat. Er hat es uns gegeben. Er hat es uns zur Verfügung gestellt, damit wir verantwortlich damit umgehen. Und er möchte, dass wir ihn damit ehren, indem wir den zehnten Teil davon ihm zurückgeben. Es gehört ihm, dieser zehnte Teil. Es ist sein, gib Gott, was Gott gehört. Und zur Zeit Moses wird dieser Zehnte dann auch ausdrücklich im Gesetz erwähnt und geregelt. 3. Mose 27, Vers 30 bis 32. Der ganze Zehnte des Landes, vom Samen des Landes und von der Frucht der Bäume gehört dem Herrn. Es ist dem Herrn heilig. Der Zehnte gehört dem Herrn, er ist dem Herrn heilig. Und dann wird noch geklärt, dass man das auch unter Umständen auslösen kann. Wenn aber jemand von dem Zehnten irgendetwas einlösen will, dann soll er ein Fünftel hinzufügen. Und der ganze Zehnte von Rindern und Schafen und von alledem, was unter dem Stab vorüberzieht, das Zehnte soll für den Herrn heilig sein. Gott erhebt hier seinen Anspruch. Und die Israeliten konnten nicht einfach irgendetwas von dem Zehnten für sich behalten, weil sie sagten, es ist ja meines, gehört mir. Nein, der Zehnte gehört ihnen nicht, er gehört dem Herrn. Gott hat einen klaren Anspruch darauf. Der Zehnte gehört ihm, er ist ihm heilig. Wir sollten uns danach richten. Gib Gott, was Gott gehört. Und diese Anordnung finden wir im Neuen Testament bestätigt und keineswegs aufgehoben. Jesus setzt das einfach voraus, weil es selbstverständlich ist, wie zur Zeit Jakobs. Er einfach sagt, ja, selbstverständlich, es war immer schon so, in Treue werden wir das tun. Er kritisiert die Pharisäer, er kritisiert, wie sie das angehen, wie heuchlerisch und wie herzlos und eben ohne Glauben, aber er kritisiert nicht den Zehnten an sich. Hört mal Matthäus 23, Vers 23. Matthäus 23, Jesus geht mit den Pharisäern sehr ins Gericht. Und dort sagt er, wehe euch Schriftgelehrte und Pharisäer, Heuchler. Das ist die Anklage, Heuchler, denn ihr verzehntet die Minze und den Dill und den Kümmel und habt die wichtigeren Dinge des Gesetzes beiseite gelassen. Das Recht, die Barmherzigkeit und den Glauben. Recht, Barmherzigkeit, Glauben, das ist erstmal wichtiger. Wie bei Abel ist die Herzenshaltung da, ist, gebe ich den Zehnten im Glauben oder nicht. Aber dann sagt ihr, dieses hättet ihr tun und jenes nicht lassen sollen. Ich sage keineswegs, es ist falsch, dass ihr den Zehnten erhoben habt. Ja, das ist an sich schon richtig, aber was hilft euch dieses formale, äußerliche, wenn ihr es nicht im Glauben tut? Was hilft es, wenn ihr euren Zehnten gebt und die kleinste Kleinigkeit verzehntet, aber keinen rettenden Glauben habt? Wehe euch, sagt Jesus. Aber er stellt keineswegs den Zehnten an sich in Frage. Er sagt nicht, den Zehnten hättet ihr auch weglassen können. Nein, er sagt, dieses hättet ihr tun und das jene nicht lassen sollen. Das Neue Testament lässt keine Zweifel daran aufkommen, dass es unsere Pflicht ist, für die Arbeiter im Reich Gottes auch materiell zu sorgen. Galater 6, Vers 6. Wer im Wort unterwiesen wird, gebe aber dem Unterweisenden, dem Prediger, dem Pastor, Anteil an den Gütern. 1. Korinther 9, Vers 14. So hat auch der Herr denen, die das Evangelium verkündigen, verordnet, von dem Evangelium zu leben. 1. Timotheus 5, Vers 17 bis 18. Die Ältesten, die gut vorstehen, sollen doppelter Ehre gewürdigt werden, besonders die in Wort und Lehre arbeiten. Denn die Schrift sagt, du sollst dem Ochsen, der da drischt, nicht das Maul verbinden. Wunderbarer Vergleich. Und der Arbeiter ist seines Lohnes wert. Aber es ist unsere Aufgabe als Gemeinde, dafür zu sorgen, dass wir auch die, die in unserer Mitte vollzeitlich dienen dürfen, versorgen. Dass wir für ihr Gehalt aufkommen, soweit wir die Fähigkeit dazu haben. Und wir können sehr, sehr dankbar sein, dass andere uns darin unterstützen, dass wir als kleine Gemeinde auch diese Möglichkeit haben, hier Nathanael vollzeitlich anzustellen. Alleine würden wir es gar nicht schaffen. Aber andere geben Treue und Zehnten, damit wir das tun können. Und wir sollten auch dazu beitragen. Wir bekennen das auch in unserem Glaubensbekenntnis, Kapitel 26 im 10. Abschnitt, wer das mal lesen mag. Das ist das eine. Wir sind im Neuen Testament auch aufgefordert, dass wir als Kinder Gottes für die Glaubensgeschwister eintreten, die in Not sind. Wir finden Paulus, wie er immer wieder Geld sammelt für die notleidende Gemeinde in Jerusalem. Und er erinnert die Korinther einmal daran, dass sie kontinuierlich Geld sammeln sollen. Im 1. Korintherbrief, Kapitel 16, erinnert er sie daran, am jeden ersten Wochentag, der christliche Sabbat, ja, heutige Sonntag, der Tag des Herrn, wenn ihr zum Gottesdienst kommt vermutlich, lege ein jeder von euch bei sich zurück und sammle an, je nachdem er gedeihen hat, damit nicht erst dann, wenn ich komme, Sammlungen geschehen. Und er sammelt dort für die notleidende Geschwister in Jerusalem. Und diese Stellen sprechen eine sehr klare Sprache. Wenn ich die kurz zusammenfassen darf. Der Zehnte ist der biblische Maßstab für unser Geben. Wenn ich fragen sollte, naja, wie viel soll ich spenden? Die Bibel macht es eigentlich sehr klar, den Zehnten. Das ist das normal übliche Maß von Anfang an für das, was Gott erwartet. Schon vor dem mosaischen Gesetz war dieser Maßstab gültig. Wie wir es finden bei Abraham und Melchisedek oder bei Jakob. Wenn wir den Zehnten geben, dann sollten wir uns auch darüber bewusst sein. Wir geben nicht etwas, weil wir so großzügig sind von dem, was wir in unserer großen Herrlichkeit für uns errungen haben, sondern wir geben Gott etwas von dem zurück, was er uns anvertraut hat. Gott hat dir etwas gegeben. Er hat es dir anvertraut, damit du verantwortlich damit umgehst. Wir könnten jetzt diese neutestamentlichen Gleichnisse Jesu angucken mit den anvertrauten Pfunden und Talenten. Ja, Jesus hat uns etwas anvertraut. Und gib ihm davon zurück, auch von dem ganz klaren materiellen Besitz, wie Jakob und David das so schön auf den Punkt bringen. Von dem, was du uns gegeben hast, haben wir dir zurückgegeben. Und ein drittes, der Zehnte ist Gott heilig. Er ist Gott heilig, er beansprucht ihn, er gehört ihm. Wenn wir ihn für uns behalten, dann behalten wir letztendlich was für uns, was Gott gehört. Letztendlich berauben wir Gott. Wenn wir ehrlich sind. Und Jesus sagt das auch, gebt Gott, was Gottes ist. Gebt dem Kaiser, was dem Kaiser gehört und gebt Gott, was Gott gehört. Und der Zehnte gehört Gott. Und wenn wir freigebig sein wollen, dann können wir auch noch mehr als den Zehnten geben. Aber das ist dann in unserem Ermessen. Auch das ist immer möglich, auch im Alten Testament vorgesehen. Aber das ist dann etwas, was uns freigestellt ist. Aber der Zehnte hat Gott letztendlich für sich beansprucht. Gib Gott, was Gott gehört. Ehre den Herrn mit deinem Besitz, mit den Erstlingen deines Ertrages. Das ist Gottes klares Gebot. Aber es gibt hier in diesen beiden Versen eben nicht nur dieses Gebot, sondern auch diese herrliche Verheißung. Vers 10. Dann füllen deine Speicher sich mit Vorrat und von Most fließt über deine Kelter. Von Gott gesegnetes Geben. Der zweite Punkt. Gottes Güte gilt dem Geber. Gottes Güte gilt dem Geber. Ehre den Herrn mit deinem Besitz, mit den Erstlingen all deines Ertrages. Dann füllen deine Speicher sich mit Vorrat und von Most fließen über deine Keltern. Dann geht es dir gut. Dann segnet dich der Herr. Ich möchte diesen Punkt sehr kurz fassen. Ich glaube, keiner erwartet von uns, dass er heute Abend nach Hause kommt und auf einmal einen gefüllten Weinkeller hat oder sowas. Ja, oder auf einmal irgendwie die Speicher mit Getreide voll sind, wie hier in diesem Bild gebraucht. Aber wir finden diese Verheißung, dass Gott uns segnen wird, wenn wir ihm treu sind, an verschiedenen Stellen in der Heiligen Schrift. Und ich möchte einige dieser Verse einfach mit euch ansehen und auf uns wirken lassen. So spricht der Herr zum Beispiel durch den Propheten Malachi. Malachi in Kapitel 3, Vers 10. Malachi 3, Vers 10. Bringt den ganzen Zehnten in das Vorratshaus, damit Nahrung in meinem Haus ist. Und dann dieser interessante Vers. Und prüft mich doch darin, spricht der Herr der Heerscharen, ob ich euch nicht die Fenster des Himmels öffnen und euch Segen ausgießen werde bis zum Überfluss. Bringt den Zehnten, den ganzen Zehnten, ohne was abzuzweigen oder den zu kürzen. Bringt den ganzen Zehnten in das Vorratshaus und prüft mich. Ich habe es euch verheißen. Hier, nehmt diese Verheißung in Gottes Wort beim Wort und ich werde euch segnen. Sehr konkret. Bringt den Zehnten in Gottes Haus und der Herr wird dich segnen. Gottes Güte gilt dem Geber. Zweiten Korintherbrief widmet Paulus zwei ganze Kapitel diesem Thema, das Kapitel 8 und 9. Und sein Credo dort erinnert auch sehr stark an das, was wir gerade bei Malachi gehört haben. Ich lese nur drei Verse aus 2. Korinther, Kapitel 9, die Verse 6 bis 8. Dies aber sage ich, wer sparsam sät, wird auch sparsam ernten. Und wer segensreich sät, wird auch segensreich ernten. Jeder gebe, wie er sich in seinem Herzen vorgenommen hat, nicht mit Verdruss oder aus Zwang, denn einen fröhlichen Geber liebt Gott. Gott aber vermag auch, jede Gnade überreich zu geben, damit ihr in allem, alle Zeit, alle Genüge habt und überreich seid zu jedem guten Werk. Gottes Güte gilt dem Geber. Jesus selbst sagt, geben ist seliger als nehmen. Apostelgeschichte 20, Vers 35. Gottes Güte gilt dem Geber. Gott hat ihm seinen Segen verheißen. Der Zehnte ist Gott heilig, er gehört ihm. Wenn wir ihn für uns behalten, dann nehmen wir das für uns, was uns nicht gehört, sondern was Gott gehört und was ihm heilig ist. Und wenn wir das für uns behalten, bestehlen wir Gott. Und Gott kann das nicht segnen und er wird das nicht segnen. Aber auf der anderen Seite, seht diese Verheißung. Wenn wir den Zehnten geben, genau wie von Gott, geben wir von Gott dem das zurück, was er uns anvertraut hat. Und er sagt, ich werde dich dafür segnen. Und ich werde dich überreich segnen. Und prüft mich. Ehre den Herrn mit deinem Besitz, mit den Erstlingen all deines Ertrags. Dann füllen deine Speicher sich mit Vorrat und von Most fließen über deine Kelter. Seine Verheißung. Wir dürfen sie ergreifen. Wir dürfen den Vers 10 nicht von Vers 9 lösen. Aber wenn wir es zusammennehmen und im Glauben befolgen, dürfen wir Gott durchaus im Glauben herausfordern und prüfen. Er hat gesagt, prüft mich. Ich werde dich segnen. Lass uns noch zum Abschluss ein paar ganz praktische Überlegungen anstellen, was das für uns konkret bedeutet. Von Gott gesegnetes Geben. Gib Gott, was Gott gehört. Gottes Güte gilt dem Geber. Ein erstes, achte auf die Qualität. Lasst uns darauf achten, dass wir Gott tatsächlich die Erstlinge opfern. Wenn wir Gott materielle Dinge opfern, dann sollte das nicht irgendetwas von dem sein, was wir sowieso nicht mehr brauchen können, sondern das Beste, das Erste, das Kostbarste. Ich mache mal ein Beispiel. Es ist auch gut und richtig, wenn wir so ab und zu mal durch unseren Kleiderschrank durchgehen und überflüssige Kleidung aussortieren und vielleicht dafür sorgen, dass die bei bestimmten Stellen abgegeben werden, wo dann Bedürftige entsprechend eben diese Kleidung haben können, als Secondhand-Kleidung. Das ist eine gute Sache, ich ermutige euch dazu. Ich müsste wahrscheinlich selbst öfter mal tun, aber es ist gut. Klar, bevor wir die Dinge wegwerfen, lass es uns doch denen geben, die sie wirklich nötig haben, die es vielleicht geschenkt kriegen. Und ich glaube, im letzten Jahr haben viele das auch sehr intensiv wahrgenommen. Es ist gut, ja, gerade bei all diesen vielen Flüchtlingen, die dann da versorgt wurden. Und man hat von dem, was man eh zu viel hatte, einfach abgegeben. Aber das ist nicht das Opfer, von dem hier die Rede ist. Gott möchte unser Bestes und nicht nur das, was wir so und so nicht nötig haben, was wir aussortieren, was wir gar nicht mehr haben oder brauchen wollen. Nun, ich denke, zumeist bestehen unsere Gaben eher aus Geldspenden. Naja, 10 Euro scheinen sieht einer aus wie der andere, da ist keiner besser als der andere. Ihr dürft auch verknitterte 10-Euro-Scheine einwerfen. Also das ist qualitativ nicht wirklich ein Unterschied zu erkennen am Geld. Ja? Aber das Prinzip lässt sich doch auch auf andere Dinge in unserem Leben anwenden. Ich will hier nur ein Beispiel für uns nennen. Für uns ist es vielleicht heute in unserer Zeit oft schwer, Zeit zu finden. Zeit zu finden, die ich auch mit Gott ganz persönlich in meiner Stille mit ihm verbringe. Zeit, die ich in der Bibellese verbringe, Zeit, die ich im Gebet verbringe, Zeit, die ich in Gottes Volk, in der Gemeinde verbringe. Und ich will euch ermutigen, nehmt die beste Zeit, die ihr habt am Tag für Gott. Die Zeit, an der ihr am wachesten seid, am konzentriertesten, am muntersten, am aufnahmefähigsten. Das mag gerade nach dem Aufstehen gerade vielleicht eine gute Zeit sein, wenn man noch so frisch ist. Ja, vielleicht braucht der eine oder andere vorher noch eine Tasse Kaffee oder so. Aber auf jeden Fall die Zeit, an der man wirklich mit Gott intensiv Gemeinschaft haben kann. Und nicht nur so irgendwo am Rande reingequetscht und einem fallen schon so die Augen zu, wenn man gerade noch mal versucht, einen Bibeltext zu lesen. Und beim Beten träumt man schon so leicht vor sich hin. Ist euch vielleicht aufgefallen, auch der erste Tag der Woche gehört dem Herrn. Ist auch eine Art Erstling. Der Tag des Herrn. Sein Tag, an dem Gott sich diesen Tag reserviert hat. Er hat gesagt, es ist mein Tag. Es ist der Tag des Herrn. An diesem Tag sollst du deine Zeit eben nicht für dich verwenden, sondern für den Herrn. Wie immer sich das dann für jeden persönlich konkret gestaltet. Wir haben hier Zeiten als Gemeinde zusammen. Aber auch die andere Zeit, die uns der Tag mitgibt, gehört dem Herrn. Reserviere Gott deine beste Zeit, die du hast. Vielleicht als ein Beispiel, um dieses Prinzip für uns anzuwenden. Gott möchte das Beste von dir. Nicht nur so den Schnipsel am Rande, wo du sagst, naja, ist gerade noch mal Ecke frei. Gib Gott dein Bestes, deine Erstlinge. Und er hat dir seinen Segen verheißen. Ein zweites, achte auf die Menge. Was hast du, was Gott dir nicht anvertraut hat? Wir haben alles, was immer wir haben, von Gott empfangen. Es fängt bei unserem Leben an, bei unserer Gesundheit und Kraft, bei unserem Besitz, bei der Zeit, was immer wir haben. Alles, was wir haben und sind, hat uns Gott anvertraut. Im Grunde könnte er und kann er alles von uns fordern. Aber Gott hat es so verordnet, dass er uns mit vielem segnet, damit wir verantwortlich damit umgehen. Er hat es uns gegeben, damit wir in Verantwortung vor ihm im Glauben leben und das, was er uns anvertraut hat, verantwortlich gebrauchen. Bleiben wir in diesem bäuerlichen Bild. Ein Bauer, der verantwortlich mit dem umgeht, was er erntet, wird nicht die ganze Getreideernte zum Mehl vermahlen, weil dann hat er im nächsten Jahr keine Saatkörner mehr für die Aussaat. Er muss verantwortlich damit umgehen. Gott möchte auch von uns nicht, dass wir uns in einer falsch verstandenen Frömmigkeit irgendwie denken, wir müssten Gott in dem Sinne alles geben und uns ins Kloster zurückziehen und sagen, ich gebe all meinen Besitz auf und ich bin jetzt nur noch da, um zu beten. Nein, Gott hat uns die Dinge, die wir haben, unsere Arbeit, unsere Vermögen, unsere Kraft und Zeit anvertraut, damit wir sie verantwortlich in dieser Welt ausleben und gebrauchen zu seiner Ehre. Und so möchte er, dass wir verantwortlich mit den Gaben umgehen, die er uns anvertraut hat. Und davon beansprucht er den Zehnten für sich. Daran erkennt man dann auch, dass wir diese Verantwortung wahrnehmen, dass wir in Dankbarkeit gegenüber Gott ihm treu diesen Zehnten von dem Segen, den er uns gegeben hat, zurückgeben. Den Zehnten beanspruchte er für sich, er gehört ihm, er ist ihm heilig. Und wenn du dann den Zehnten für dich behältst, obwohl ihn Gott dir anvertraut hat, damit du ihn wieder zurückgibst, dann beraubst du letztlich Gott. Er erwartet den Zehnten als Gabe der Dankbarkeit. Wer kann und möchte, kann darüber auch noch mehr geben, aber weniger sollte es nicht sein. Das ist der biblische Maßstab. Und dieser Maßstab ist eine enorme Hilfe. Er ist eine Hilfe für uns, denn er schützt uns vor Geiz, zu sagen, na ja, geht auch weniger, hab ja. Aber auch davor, dass wir uns durch zu große Freigebigkeit vielleicht selbst ruinieren, weil wir gar nicht wissen, wie viel soll ich denn Gott zurückgeben? Und vielleicht damit dann auch unverantwortlich zu viel geben und dann selbst in Schwierigkeiten geraten. Gott hat das in seiner Weisheit so verordnet. Und ich denke, wir sollten es erstmal stehen lassen. Ein drittes, achte auf dein Herz. Und ich glaube, hier müssen wir in jeder Hinsicht ganz besonders aufpassen. Nochmal 2. Korinther 9, Vers 7. Jeder gebe, wie er es sich in seinem Herzen vorgenommen hat. Nicht mit Verdruss oder aus Zwang, denn einen fröhlichen Geber liebt Gott. Das ist das biblische Prinzip. Und ihr wisst, dass wir hier in unserer Gemeinde niemanden dazu zwingen, den Zehnten zu geben. Auch wenn wir uns dazu verpflichtet haben, in unserer Gemeindeordnung, könnt ihr das nachlesen. Der Grund ist ganz klar. Gott möchte von uns, dass wir gerne den Zehnten geben, dass wir ihn gerne geben, fröhlich, nicht aus Verdruss, nicht aus Zwang, sondern dass wir es gerne tun. Wie wir es hier in 2. Korinther 9, Vers 7 lesen. Und das ist sicherlich auch ein Grund dafür, weshalb wir in unseren Gottesdiensten keinen Klingelbeutel oder keinen so Opfersäckchen, Körbchen durch die Reihen gehen lassen. Da entsteht dann vielleicht auch so ein gewisser gruppendynamischer Zwang hier. Leg was ein, ja? Und das kommt dann vielleicht nicht aus einem freudigen, freimütigen, zwanglosen Geben. Wir haben hinten am Eingang eine Spendendose, die darf auch gern gefüllt werden. Wir haben auch die Möglichkeit, Geld zu überweisen, wer das tun möchte. Aber auf diese Weise wollen wir vermeiden, dass eben ein solcher Zwang entsteht, ein Gruppenzwang, Geld in den Beutel zu werfen. Das tun wir übrigens bewusst oder unbewusst auch in der Tradition der reformierten Kirchen. Die haben schon sehr früh, vor 450 Jahren, 470 Jahren, diese Klingelbeutel-Rumgeberei abgeschafft und stattdessen am Eingang Opferkästen aufgestellt. Es ist zum Beispiel auch überliefert, dass man in Basel den Pastoren aufgetragen hat, dass sie dann nach dem Schlusssegen die Gemeinde doch daran erinnern möchten, davon auch Gebrauch zu machen. Aber man hat es eben abgeschafft, dass man hier die Gemeinde so, naja, herausfordert, Geld einzulegen. Und ich finde das auch sehr wichtig. Wir wollen und wir sind keine Sekte, die nur darauf aus ist, den Menschen das Geld aus der Tasche zu ziehen. Das ist nicht unser Interesse, ist nicht unsere Aufgabe. Aber natürlich wollen wir schon den biblischen Maßstab hochhalten, wo Gott sagt, ja, das ist nun mal das, was Gott von dir erwartet. Aber es ist der Zehnte. Es ist nicht mehr, was Gott von dir erwartet. Und wenn wir Geld spenden, dann soll das auch so geschehen, dass es Gott ehrt. Und dass es nicht uns selbst in den Mittelpunkt rückt. Ihr kennt alle diese Warnung unseres Herrn. Das ist im Matthäus-Evangelium im 6. Kapitel. Habt Acht auf eure Gerechtigkeit, dass ihr sie nicht vor den Menschen übt, um von ihnen gesehen zu werden. Sonst habt ihr keinen Lohn bei eurem Vater, der in den Himmeln ist. Wenn du nun Almosen gibst, so sollst du nicht vor dir herposaunen lassen, wie die Heuchler tun in den Synagogen und auf den Gassen, damit sie von den Menschen geehrt werden. Wahrlich, ich sage euch, sie haben ihren Lohn dahin. Wenn du aber Almosen gibst, so soll deine Linke nicht wissen, was deine Rechte tut, damit dein Almosen im Verborgenen sei. Und dein Vater, der im Verborgenen sieht, wird dir vergelten. Und schließlich können wir mit Gewissheit sagen, dass Geiz eine zutiefst sündige und fleischliche Herzenshaltung ist. Kurz, um auf einen Werbeslogan anzusprechen, Geiz ist nicht geil. Sprüche 11, Vers 24, da ist einer, der ausstreut, er bekommt immer mehr, und einer, der mehr spart, als recht ist, und es gereicht ihm nur zum Mangel. Oder 2. Korinther 9, Vers 6, wer sparsam sät, wird auch sparsam ernten, und wer segensreich sät, wird auch segensreich ernten. Wenn wir so aus frohem Herzen dem Herrn geben, dann wird er uns auch segnen, wie er es verheißen hat. Ehre den Herrn mit deinem Besitz, mit den Erstlingen all deines Ertrags, dann füllen deine Speicher sich mit Vorrat und von Most fließen über deine Keltern. Und ich möchte damit schließen, dass wir in diesen beiden Versen noch mehr sehen als das. Dass wir in diesen beiden Versen auch das Licht des Evangeliums sehen, das hier verborgen ist oder vielleicht gerade hervorleuchtet. Wie wirst du einst vor dem Richterstuhl Christi erscheinen? Mit welcher Opfergabe wirst du vor den Herrn kommen? Womit kannst du deine Schuld tilgen? Was hast du, was du Gott bringen könntest? Aus dir selbst nichts. Und mit David bekennen wir, dass was wir sind und haben, dass es von Gott kommt. Und dass wir es aus seiner Hand empfangen haben. Von dir kommt alles und aus deiner Hand haben wir dir gegeben. Was wir Gott opfern, was wir Gott darbringen, haben wir zuvor von ihm empfangen. Und wir haben nichts, was wir ihm geben könnten, was wir nicht von ihm empfangen haben. Aber was für ein Opfer können wir denn Gott bringen? Was für ein Opfer kann uns mit Gott versöhnen? Nur das Beste. Die Erstlingsgabe. Das Allerbeste. Und Gott hat es uns anvertraut. Seinen geliebten Sohn, Jesus Christus. Der Erstgeborene, geboren von der Jungfrau Maria. Er, der Erstling, ihn hat Gott selbst geopfert, damit wir ein Opfer haben, das uns mit Gott versöhnt. Er hat uns Christus gegeben. Das Allerkostbarste, was Gott überhaupt uns Menschen geben und anvertrauen konnte, seinen einzigen geliebten Sohn und ihn geopfert, damit wir ein Opfer haben, das vor ihm gilt. Und das ist das einzige Opfer, das Gott gefällt. Das ist das einzige Opfer, das unsere Sünde tilgen kann. Und wenn ich wie Kain versuche, irgendetwas zusammenzuraufen, was ich vor Gott bringen könnte, dann wird Gott dieses Opfer nicht ansehen. Es ist völlig egal, was ich meine, dass ich bringen könnte. Vielleicht sagt jemand, ach, ich habe doch ein gutes Leben geführt. Ich habe mich um Arme und Obdachlose gekümmert. Ich habe mein Geld gespendet, meine Kraft, meine Intelligenz, meine Fähigkeiten. Ich habe mich eingesetzt für dies und für das. Ich bin doch ein guter Mensch. Ich würde sagen, das ist nicht das, was vor mir zählt. Egal, was es ist, was du versuchst, aus irgendwelchen Dingen zusammenzuraufen, es ist nicht die Erstlingsgabe, die vor Gott zählt. Gott will die Erstlingsgabe, das Kostbarste, das Wertvollste, das Einzigartige. Und er hat dieses Opfer, seinen eingeborenen und geliebten Sohn, seinen einzigen Sohn gegeben, damit wir durch dieses einzigartige Opfer mit ihm versöhnt werden. Mit dieser Erstlingsgabe, die uns Gott gegeben hat, wenn wir sie im Glauben empfangen und ihm zurückgeben und sagen, hier stehe ich, Herr, ich habe Christus empfangen, deinen geliebten Sohn, den du geopfert hast, damit ich versöhnt sein darf mit dir. Wenn wir mit diesem Opfer vor ihn treten, dann sieht Gott dieses Opfer an und er spricht uns gerecht und nimmt uns auf in seine Herrlichkeit. Trete mit dieser Gabe vor den Herrn und er wird dich segnen. Ehre den Herrn mit deinem Besitz, mit den Erstlingen all deines Ertrags, dann füllen deine Speicher sich mit Vorrat von Most fließen über deine Keltern. Wenn du mit dem Opfer Christi vor Gott kommst, wird Gott dich unendlich in alle Ewigkeit segnen. Und ich bete, dass der Herr uns dazu Gnade schenkt, dass wir als begnadigte Sünder dieses Gebot befolgen, dass wir Gottes Verheißung empfangen, aber dass wir vor allen Dingen die Verheißung des Lebens empfangen, indem wir uns unter das Opfer Christi stellen, dieses Kostbarste und Wertvollste und Herrlichste, was Gott je gegeben hat und uns anvertraut hat, um sich selbst mit uns zu versöhnen. Der Herr schenke uns dazu Gnade. Amen.